Hingehört. Stars der alten Musikszene und ihre musikalischen Favoriten.
Diesmal stellt die Blockflötistin und Ensembleleiterin Dorothee Oberlinger das vierte brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach vor. Ein Beitrag von Ilona Hanning.
Ja, also der Dreiachteltakt ist ja der schnellste kleine Takt, den wir so haben in der Barockzeit. Der ist natürlich schnell und flink und beredt. Und die eine Flöte, also die erste, die hält ja einen Pedalton sozusagen. Bam, bam, bam. Und die andere darf schon schnattern. Und das ist schon ein Element, was hier klar wird. Ja, bam, 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 bam. Und die anderen, also die Solovioline und auch die Ripienen, haben Staccato-Akkorde, homophon gemeinsam, was es sehr prägnant macht. Pom, pom, pom. Und da sind wir schon gleich so in einer pastoralen Atmosphäre, würde ich mal sagen. Überhaupt diese zwei Flöten, da könnte vielleicht auch Pan mit der Doppelflöte symbolisiert werden. Ein Violinum Principale, eine Violine, die nachher große Soli hat, auch gar nicht so einfach, also sehr virtuos ist. Und das könnte vielleicht auch so ein bisschen ein Symbol sein, vielleicht Phöbus und Pan, Apoll, also der Gott der Saiteninstrumente im Wettstreit mit Pan. Und wir wissen, wie mythologisch die Geschichte ausgegangen ist. Der Phöbus oder Apoll gewinnt diesen Wettkampf, weil er mit seiner Leier ein Saiteninstrument hat, das er stimmen kann. Zum ersten Mal ein Motiv. Die Flöten dürfen das zum ersten Mal präsentieren. Und was ich daran interessant finde, ist, dass aus diesem Motiv, badam, badam, ba, das Kopfmotiv des zweiten Satzes geboren wird. Ich finde ganz toll dann das erste große Violinsolo. Da tritt die Violine wirklich ziemlich prominent zum ersten Mal solistisch hervor. Und dann ab da immer wieder. Und dann darf sie in 32. gehen. Das wird dann wirklich atemberaubend. Da fliegt sie sozusagen, also kann man sich wirklich diesen Sonnengott vorstellen, ne? Fliegt sie über den pastoralen Flöten hinweg. Also es ist sozusagen der Wettkampf von einem Sonnengott, der mit Schwingen sozusagen zur Sonne fliegt, und dem pastoralen Element, eben der Doppelflöte. Ne? Und ich glaube, dass es wirklich ganz symbolisch genannt ist. Und wichtig ist, dass die Flöten nicht rennen an dieser Stelle. Sie haben nämlich eher langsame Noten, aber prägnante Noten zu spielen. Und das wäre jetzt gemein, wenn man dann noch schneller wird, weil die Geige eigentlich schon am Anschlag ist. Das Flöten-Solo, das erste, nur vom Basso Continuo begleitet. Hier muss man immer ein bisschen aufpassen mit der Balance, dass man die Flöten noch gut hört. Und was hier schön ist oder überhaupt schön ist, ist, dass Bach die Partitur so schön ausdifferenziert. Also er schreibt eine Violoncello-Stimme, eine Violone-Stimme und eine Cembalo-Stimme aus. Also die drei Funktionen im Generalbass werden aufgesplittet und verschieden koloriert. Und hier, wenn die Flöten dann spielen, Violone muss aussetzen und nur das Cembalo und das Cello begleiten. Also das hat er schon ganz schlau angestellt. Und was ich sehr schön finde, sind dann in der Geige so rustikale Akkorde komponiert, also richtig auftrumpfende Doppelgriffe. Bam, 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 da-da-di, dim, bam, bam, ba-da-di-di. Und das macht dann sehr Spaß, wenn man das mit der Flöte dann auch imitieren kann. Ich finde zum Beispiel eine Stelle mit den Ripieni schwierig. Die läuft auch immer gerne mal auseinander. Da muss man wirklich ordentlich üben. Das ist so eine Art Engführung mit diesem Motiv. Ja, da, 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 die, papi, da, 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 die, da, 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 die, wo die Motive ganz eng aufeinander folgen. Und wenn man dann nicht ganz präzise im Beat ist sozusagen, dann kann das schnell schwimmen, diese Stelle. Ich finde diese wilde Modulation eigentlich auch sehr toll. Da wird es auch sehr dissonant. Es geht eigentlich nach E-Moll mit einem langen Pedal. Bevor sozusagen die Reprise kommt, bringt es einen neuen Ton. Über einem Pedal vom Basso Continuo. Das klingt so ein bisschen sehnsüchtig und auch mit mehr Tränen im Klang. Normalerweise spielen wir das Thema immer bam, 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 sehr prägnant und sprechend. Und hier an der Stelle ein bisschen gezogen, ein bisschen breiter. Intonation, wir sind ja sehr oft in Terzen unterwegs, also wirklich pastorale Terzenseligkeit, dass diese Terzen einfach ganz genau ausintoniert sind und auch sehr gut zu unserem Partner, der Solovioline, dazu passen. Also da lohnt es sich auch, das mal langsam zu spielen, zu gucken, wo sind die leeren Saiten von der Geige und dann das genau auszustimmen. Eigentlich, wenn alle durchsichtig spielen von ihren Artikulationen und auch entlasten, sozusagen nach einer Bindung, ja, ein Decrescendo spielen oder den letzten Ton der Bindung ein bisschen abziehen oder so, dann ist automatisch eine gute Balance vorhanden. Und die Doppelflöte, also beide Flöten zusammen, sind schon nicht ganz leise, weil Bach sie auch eigentlich in einem relativ hohen, strahlenden Register notiert. Das erinnert mich ein bisschen an Telemann, der mal geschrieben hat, dass die Blockflöten nach Trompetenart traktiert werden sollen. Und so ein bisschen diesen Effekt hat Bach hier auch gemacht. Naja, erstmal wäre die Frage, welche Flöte man wählt, weil da gibt es auch in der Forschung unterschiedliche Ansichten. Es gibt dieses Konzert ja später nochmal in einer Version für Solo-Cembalo, also statt Solo-Geige, mit zwei Blockflöten und nicht in G-Dur, sondern in F-Dur. Und da sind natürlich F-Flöten die Wahl. Und hier gibt es ein hohes Fis bei der Blockflöte und man hat dann darüber diskutiert, na, ist denn wirklich der Flötenspieler in der Barockzeit da aufs Bein gegangen, um das hohe Fis zu spielen? Oder hat er womöglich eine G-Flöte benutzt, um das erreichen zu können? Wir können es einfach heute nicht mit Gewissheit sagen, weil es sind eigentlich die Flöten, die so im Bach-Umfeld überliefert sind, sind sehr wenige G-Flöten eigentlich, sondern eher F-Flöten. Man kann entweder sagen, ja, vielleicht war die erste Flöte eine G-Flöte und die zweite eine F-Flöte. Oder man hat das Fis auf dem Bein gespielt oder man hat mal ganz schnell die Finger so ein bisschen schattenhaft weggezogen, um das Fis zu erreichen. Das ist so eine ein bisschen fragliche Sache für uns Flötisten, die schon bei der Wahl des Instruments losgeht. Ja, wir können ja nochmal zurückkommen zu der Geschichte mit Phöbus und Pan. Übrigens hat Bach ja auch eine Kantate geschrieben. Geschwinde, geschwinde, ihr wirbelnden Winde, wo er das thematisiert hat mit Gesang. Sehr schöne Kantate. Also ich glaube wirklich, dass dieses Konzert ein bisschen in diesem Umfeld angesiedelt ist. Hier ist vom Echo die Rede. Und er erwähnt die Flauti d'Ecco, also die Echo-Flöten, die hier spielen sollen. Und das birgt ein großes Geheimnis für die Forschung, was das denn gewesen sein soll. Also es ist wohl in der Köthner Hofkapelle eine Echoflöte im Fundus vermerkt und da gibt es verschiedene Typen. Es gibt welche, die haben nur einen Griffkorpus und zwei Schnäbel. Ein Schnabel mit lautem Klang und einer mit einem bisschen leiseren Klang. Es gibt auch welche, die sozusagen zwei Mittelstücke haben. Also das könnte gemeint sein, dass man tatsächlich hin und her gewechselt hat und einen leiseren und lauteren Klang produziert hat. Es kann aber auch sein, dass einfach nur symbolisch das Klangbild gemeint ist. Denn die Flöten spielen im Piano, wenn das Orchester schweigt und spielen sozusagen im Forte, wenn alle mitspielen. Und dass das so einen Klangeffekt haben kann wie das Echoregister einer Orgel, die in einem hinteren Prospekt von weit weg klingt und dann wieder sehr voll klingt, dass Bach das sowieso kompositorisch schon so festgelegt hat. Was interessant an dem Satz ist, ist, dass er eine Art Sommeil-Charakter hat. Ein Sommeil, das ist ein französisches Schlafstück, was in den Opern, zum Beispiel Atys von Lully oder so, immer wieder angewendet wird. Es hat auch diese typischen einschläfernden Bindungen. Es geht um den Schlaf oder den personifizierten Schlaf und das ist so ein Typus oder auch mythologische Geschichte und das kommt hier zum Ausdruck. Man könnte zum Beispiel die Bindungen ein bisschen mehr abziehen, ein bisschen luftiger spielen im Piano. Man kann Pianogriffe nehmen. Aber sowieso klingt es durch die Terrassendynamik schon leiser. Und die Solovioline hat da nur Basso Continuo Funktion als sogenanntes Bassettchen. Also sie übernimmt, obwohl sie ein hohes Instrument ist, die Bassfunktion. Und dann kommen wieder alle zusammen. Und da müssen wir dann wirklich wie eineige Zwillinge verschmelzen mit den Ripieni. ist sehr italienisch eigentlich, ne? Die sogenannten Ligature e Durezze. Das ist am Anfang von dem Satz auch schon eigentlich diese Lamento, ein bisschen Lamento-Charakter. Man kann auch sagen, das ganze Stück ist eine Sarabande, ne? Im zweiten Takt schon durch die Überbindung im Violone und Cello, ne? Pom, 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 Dissonanz, di. Und hier ist es die zweite Flöte, die immer in die Dissonanz hineinzieht mit einer Überbindung. Da. Man sagt dazu im Barock Passus Durioscolus, der harte Gang, also hier eine Katabasis, also ein Abgang in die Hölle sozusagen. Und das ist eine sehr harmonisch dichte Stelle, die sicher auch lamentiert. Bach notiert alles aus, also er notiert eine freie Kadenz aus, wie er sie sich vorstellt. Und das ist wunderschön. Also es geht erstmal in eine Dissonanz hinein. Wir haben dann zum ersten Mal in der ersten Flöte eine ausnotierte Brücke. Dann zwei Takte später wieder. Dann am Ende nochmal ganz groß vor der Schlusskadenz. Die ist so eine Art Fragezeichen. Und dann dürfen alle homophon antworten. Und das ist natürlich toll. Das ganze Orchester schweigt und die erste Flöte darf sich ausbreiten. Aber mit Piano, schreibt Bach. Es ist vielleicht ungewöhnlich, dass Bach hier eine Fuge schreibt, die aber eigentlich dem Konzertsatzmodell folgt. Also es ist ganz klar eine kontrapunktische Fuge und wir haben gleich so ein figuriertes Thema im Continuo, ja, da, di, da, di, da, di, da, di, da, di, da, di, was sich anlehnt an L'Estro d'Armonico, ein Concerto von Antonio Vivaldi, was Bach gekannt hat und im Prinzip aus L'Estro d'Armonico zitiert, aber figuriert sozusagen. Das heißt, wir haben hier italienischen Schmäh mit deutscher Kontrapunktik sozusagen ein bisschen kombiniert. Wenn man es wirklich ernst nimmt, was der Bach für die Figuration der Solo-Geige da schreibt, und da muss die Geige wirklich am meisten ran in diesem Satz. Das ist unglaublich. Also wenn man mal sich den Takt 106 anschaut, muss man immer zwischen einem gegriffenen Ton und einer leeren Saite hin und her schleudern. Und da gibt es einfach ein Tempolimit, dass man das noch kriegt. Also es entsteht so ein Bariolage-Effekt, dass sozusagen auch nicht notierte Saiten mitklingen durch die Bogenwechsel. Aber da gibt es einfach ein Limit, wenn man das wirklich ernst nimmt. Und deswegen kann das Grundtempo nicht so schnell sein. Aber das ist im Barock sehr oft so, dass zum Beispiel Allegro non molto irgendwo steht und es einfach nur eine Warnung ist, dass nachher was super Schnelles kommt. Und der Bach macht das hier nicht. Der schreibt Presto, weil der Charakter später sehr, sehr schnell ist. Aber der Anfang darf gar nicht so schnell gespielt werden, damit man das noch beherrschen kann, was dann kommt. Und dann imitieren wir sogar das Bogenvibrato der Streicher. Die nehmen unter einem Bogen so wabernd ba-da-da, pa-da-da und dann antworten wir ta-da-da. Da muss man überlegen, machen wir zum Beispiel lü-lü-lü oder sowas in die Flöte, damit dieser Bogenvibrato-Effekt da gut rauskommt. Also Bach hat immer gerne die Flöten im Unisono eingesetzt, dass sie sozusagen die gleiche Stimme spielen. Das hat so einen Trompetenverstärker-Effekt, ne? Und da darf es nicht schimmern. Also man muss ganz genau die Griffe aufeinander abstimmen, am besten verwandte Flötentypen spielen, dass man hier wirklich gut zusammenspielen kann. Ich finde das homophone Ende so toll. Das ist, Noema ist eine rhetorische Figur. Also wenn in einem polyphonen Geflecht sozusagen alle zusammen das Gleiche sagen, da sagt das Orchester auf immer andere Weise etwas. Jam, pam, dagadam, dagadam, dam, dagadam, dagadam, bam. Also eines ist vielleicht ein Doppelpunkt, eines ist ein Fragezeichen, eines ist ein Ausrufungszeichen, wo Bach den Punkt darüber schreibt und alle sagen den gleichen Rhythmus. Und das ist schon die finale Peroratio, wo sozusagen nochmal bekräftigt wird, was man sagen will mit dieser Fuge.